Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine etwas seltsame Geschichte, die uns im Alten Testament überliefert worden ist. Ihr könnt die gerne mitlesen, die befindet sich im 1. Samuel Kapitel 28 und hier geht es um König Saul. 1. Samuel Kapitel 28, eine Geschichte, ein Teil des Lebens von König Saul, so in den letzten Tagen seines Lebens. Denn wenig später stirbt er dann auch. Wir befinden uns hier also rund 1000 Jahre vor Christus, also von heute gerechnet ungefähr 3000 Jahre zurück. Da war König Saul König von Israel und um den dreht es sich hier. 1. Samuel Kapitel 28, ich werde das ganze Kapitel lesen. Und es geschah zu jener Zeit, als die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen, um gegen Israel zu kämpfen. Und Achish sprach zu David: Du sollst wissen, dass du mit mir ins Kriegslager ausziehen wirst, du und deine Männer. Da sprach David zu Achish: Wohlan, so sollst auch du erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achish sprach zu David: Darum will ich dich zu meinem Leibwächter machen für diese ganze Zeit. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Shunem. Und David versammelte ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch Urim, noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau und er sprach: Wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir nennen werde. Und die Frau sprach zu ihm: Siehe, du weißt doch, was Saul getan hat und wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du dann meine Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach: So wahr der Herr lebt, es soll dir dich keine Schuld treffen. Da sprach die Frau: Wen soll ich dir heraufbringen? Er sprach: Bring mir Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Was siehst du? Die Frau sprach zu Saul: Ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen. Er sprach: Wie sieht das aus? Sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da sprach Saul, dass es Samuel war. Und er neigte sich mit seinem Angesicht bis zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen ließt? Und Saul sprach: Ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich. Und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Samuel sprach: Warum willst du denn mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen ist und ein Feind geworden ist? Der Herr hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat, und der Herr hat das Königtum in deine Hand entrissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dir heute dieses getan. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben. Und morgen wirst du samt seinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heer Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen.
Und die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er sehr erschrocken war. Und sie sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört. Und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deine Worte gehorcht habe, die du zu mir geredet hast. So höre auch auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir ein bisschen Brot vorlegen, das du isst, damit du zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehst. Er aber weigerte sich und sprach: Ich will nicht essen. Da nötigten ihn seine Knechte und auch die Frau, und er hörte auf ihre Stimme. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf sein Bett. Die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus, und sie eilte hin und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäuerte Fladen. Die brachte sie zu Saul und vor seine Knechte. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen hin, noch in derselben Nacht. Also hier Geschichte vom König Saul, und wir sind kurz vor seinem Ende. Das, was uns von Anfang an gleich bei dieser Geschichte ja auffällt, ist, das ist eine ganz andere Lebenssituation, als der wir uns befinden. Die meisten von uns haben wahrscheinlich Krieg nie erlebt. Wenn wir im Alten Testament lesen, dann haben wir manchmal den Eindruck, Krieg ist allgegenwärtig, passiert immer und überall, und das nicht, wie das heute manchmal im Krieg ist, irgendwo weit entfernt. Man sieht, ist in seinem Düsenjet und hat ein kleines Display vor sich, und dann sieht man da irgendwelche Punkte, drückt auf Knöpfe und dann explodiert da was, oder aus einem Panzer oder sonst was. Nein, wenn damals gekämpft worden ist, dann hatte man seinen Gegner leibhaftig vor Augen. Dann sah man das Blut spritzen, dann musste man den anderen umbringen mit eigenen Händen. Das war viel, viel brutaler, ne, als das heute häufig der Fall ist. Und in solch einer Situation, da kommt das hier hinein, in solch einer Situation, davon wird uns hier berichtet, es gab wieder Krieg in Israel. Und zwar die Philister. Die Philister, ein Volk, was an der Mittelmeerküste in Israel lebte, etwa da, wo heute der Gazastreifen ist, also an der südlichen Mittelmeerküste Israels, das wollte weitere Teile des Landes erobern. Wahrscheinlich haben sie mitbekommen, Gott ist nicht mehr mit Israel, Saul ist schwach geworden und jetzt wollen sie einen Teil des Landes an sich reißen. Und wir merken ja auch hinterher, Saul fühlt sich unterlegen. Er weiß nicht, wie soll er darauf reagieren. Und das ist ihm hier vor Augen. Und in dieser Situation, dieser Unsicherheit, des grausamen Kampfes, dem ihm bevorsteht, von dem er nicht weiß, wie er ausgehen wird, der inneren Gewissheit, Gott hat sich von mir abgewandt, in dieser Situation, da sucht er trotzdem nach einer Wegweisung durch Gott. Und das wird uns ja deutlich beschrieben. Es wird beschrieben, dass er da die Priester gefragt hat. Da wird eben von den Losen, Urim und Thurim, geschrieben. Da wird von den Traumdeutern geschrieben, von den Wahrsagern beschrieben. Also irgendwo sucht er nach Leuten, die ihm helfen können, herauszufinden, wie steht Gott denn zu der Sache. Oder am besten natürlich noch, Gott mit einzuspannen, Gott dazu zu bringen, das zu tun, was sich Saul wünscht für sein Volk, nämlich, dass er siegt in der Schlacht. Er weiß, wenn Gott auf seiner Seite ist, dann kann selbst die starke Armee der Philister ihn nicht besiegen. Und das wird er irgendwo festbekommen. Wir lesen ja hinterher auch, als der Saul schwach wird und da fast zusammenbricht im Haus der Totenbeschwörerin, da wird dann gesagt, er hat den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Das heißt, der Saul hat ja auch gefastet. Und zwar sehr wahrscheinlich nicht aus Gesundheitsgründen, sondern das war ja im Alten Testament üblich. Wenn man von Gott etwas wollte, wenn man zeigen wollte, ich demütige mich vor dir, ich will dir nachfolgen, dann haben viele Leute gefastet. Und ich deute das einmal so, er wollte jetzt unbedingt herausbekommen, wie Gott dazu denkt und wollte sich Gott gewogen machen. Und deshalb hat er auch gefastet, dass uns das so nebenher mit beschrieben wird. Und jetzt findet er keine Antwort, es ist diese innere Zerrissenheit, diese innere Auseinandersetzung, in der er drin ist. Und jetzt greift er zu einem Mittel, was eigentlich gar nicht seinem Charakter entspricht. Mehrfach in der Geschichte wird uns gesagt, hier, die wir gelesen haben, und Saul hat alle Totenbeschwörer, Wahrsager und sonst noch was für okkulte Leute da war, die hat er vertrieben aus seinem Land oder sogar töten lassen. Warum? Naja, weil Gott das schon dem Mose und später dem Josua befohlen hat. Wir lesen das zum Beispiel im 3. Mose 20. Da wird dann gesagt, wenn ihr in das Land hineinkommt, dann sollt ihr all diejenigen, die so okkultes Zeug machen, die sollt ihr vertreiben oder sollt ihr töten. Und Saul ist hier einer, der Gott gehorsam war. Der hat das gemacht. Der hat all diese Leute, die die Menschen verführt haben zum Okkultismus, weggezogen haben von Gott, die hat er vertrieben oder töten lassen. Und deshalb hat er jetzt das Problem, er möchte gerne was von Gott wissen, Gott selbst antwortet ihm nicht. Und jetzt verfällt er auf diese dumme Idee, das auf okkultem Weg zu suchen. Und eigentlich versteht er das so ein bisschen als weiße Magie, so könnte man das sagen.
Denn als er dann zu dieser Totenbeschwörerin nach Endor kommt, dann will er ja nicht irgendjemand, er will auch nicht den Teufel beschwören oder sich irgendwo mit Dämonen einlassen, sondern er will ja nur mit dem Samuel sprechen. Ja, wir können uns erstmal, müssen wir uns jetzt überlegen, wo sind wir denn da überhaupt im Augenblick? Ich habe ja gesagt, die Philister lebten eher im südlichen Teil Israels, und zwar an der Mittelmeerküste. Jetzt sind wir eher im nördlichen Teil Israels. Das wird uns hier ja beschrieben. Es wird nämlich Endor beschrieben, es wird Gilboa beschrieben, die Berge dort, das Bergland. Wir befinden uns jetzt in der Jezreel-Ebene. Also wenn ihr da das Mittelmeer habt, auf der Seite Richtung Westen, dann gibt es etwa in der Mitte Israels einen Gebirgszug, der sich vom Mittelmeer bis zum Jordan durchzieht. Das ist der Karmel. Und südlich des Karmels, da gibt es eine große Ebene. In dieser Ebene, da wurden häufig die großen Schlachten geschlagen. Und das ist auch diese Ebene, die uns in der Bibel genannt wird, wo dann die letzte Schlacht geschlagen wird, wo Jesus dann eingreifen wird. Und eben in dieser Ebene, da lagerten sich die Philister. Und eben in dieser Ebene, also vom Karmel herunter, da ist auch Endor. Und auf dem gegenüberliegenden Bergland, das ist das Bergland, wo die Israeliten ihre Armee gesammelt haben. Also das heißt, unten im Tal, da sind überall die Philister, und oben im Bergland, da ist Saul mit seinen Leuten. Und jetzt zieht der des Nachts verkleidet. Warum verkleidet? Weil er muss jederzeit damit rechnen, dass er irgendwelche Philistertruppen trifft. Denn die ziehen da herum, die gehen Streife, die sehen, dass da keiner reinkommt, keine Spione und so. Das heißt, er geht jetzt in das Gebiet, was momentan von den Philistern besetzt ist. Eigentlich israelisches Gebiet, aber das ist von ihnen besetzt, die wollen das erobern und verteidigen, und da geht er hinein. Er wartet, bis es dunkel ist, das ist ja ganz klar, damit man ihn nicht so schnell entdeckt, damit man nicht damit rechnet. Und vorher hat er heraussuchen lassen, wo denn sich diese Frau befindet. Und diese Frau, die trifft er nun, und dann spricht er eben mit ihr. Schon allein, wenn er sie begrüßt und ihr beteuert, das ist alles gar nicht schlimm, dann klingt das ja fast wie ein Witz. Ein böser Witz oder ein schlechter Witz. Da sagt die also, ja, der Saul, der hat alle umbringen lassen, verfolgen lassen, also bitte, ja, bring mich doch jetzt nicht in Schwierigkeiten. Und die Frau ahnt gar nicht, dass sie genau mit dem spricht, der alle ihre Kolleginnen und Kollegen hat töten oder verfolgen lassen. Und was macht der Saul dann hinterher noch? Dann sagt er noch, ich schwöre im Namen Gottes und so weiter. Denken wir, hey, mein Lieber, was schwörst du denn da? Du schwörst was im Namen Gottes, dass du genau das Gegenteil tust von dem, was Gott von dir will. Und du folgst doch gar nicht mehr Gott nach. Was ist denn dieses Versprechen wert? Eigentlich gar nichts. Da merken wir, in welch verzweifelter Situation der Saul ist. Er folgt ja Gott gar nicht mehr nach. Er will eigentlich auch nur von Gott Sicherheit suchen, weil er Angst vor dem Tod hat, Angst vor der Niederlage hat. Hier steht nichts davon, dass er jetzt umkehren will oder sonst irgendwie, sondern der will einfach bloß von Gott eine Sicherheit haben. Und dann lässt er den Samuel rufen. Und jetzt können wir die Frage stellen, warum denn Samuel? Einfach deshalb, weil Samuel war für ihn in der Vergangenheit der Vertreter Gottes auf Erden. Samuel war doch derjenige, der Saul erst zum König eingesetzt hat. Samuel war der letzte von Gott eingesetzte Richter in Israel, der Recht gesprochen hat und so weiter. Also Samuel war für ihn der Garant der Gegenwart Gottes. Und wenn einer wusste, was Gott will, dann Samuel. Und deshalb will er den Samuel rufen. Den kannte er persönlich. Deshalb würde er ihn auch gleich wiedererkennen, wenn er ihm da erscheint. Wir lesen ja gerade am Anfang des Kapitels, dass gerade kurz vorher Samuel gestorben war. Das heißt, er war noch gar nicht lange tot, noch nicht lange im Totenreich. Und deshalb lässt er ihn rufen. Das ist allerdings auch schon eine der rätselhaftesten Teile hier in dieser Geschichte. Nämlich, was passiert denn da eigentlich? Sagen einige wahrscheinlich, ja, ist doch ganz klar, der Samuel kommt da gerade mal so aus dem Totenreich. Ja, das Problem ist aber, dass die Bibel uns eigentlich sagt, dass aus dem Totenreich normalerweise keiner zurückkommt und vor allen Dingen keiner, mit dem man diskutieren kann, den man befragen kann oder sonst irgendwie etwas. Also was passiert da? Und so ganz hundertprozentig genau können wir es nicht sagen. Ist es nun eine Art Vision, die Gott ermöglicht, sodass er in einer Vision den Samuel sieht? Ist es möglicherweise eine okkulte Erscheinung, dass es gar nicht Samuel ist, sondern ein Dämon, der sich für Samuel ausgibt? Irgendwie so etwas wäre alles möglich. Letztendlich müssen wir es vielleicht auch gar nicht wissen, denn jedenfalls diese Erscheinung sagt Samuel ganz deutlich, was Gott ihm sagen will. Ob es nun okkult war oder ob es wirklich Gott eine Ausnahme macht und den Samuel zurückkehren lässt, jedenfalls er sagt ihm deutlich, du weißt Bescheid, Gott hat dir das Königtum weggenommen, du stehst unter dem Gericht Gottes und du wirst morgen mit deinen Söhnen sterben. Und statt der großen Beruhigung, die er jetzt gehabt hat, ist der Schock noch viel tiefer. Immerhin vorher, da hat er sich noch denken können, ja, wer weiß, wenn wir gut kämpfen oder uns verstecken oder fliehen, ich komme mit dem Leben davon, ich lebe ja schon eine ganze Zeit lang, gekämpft habe ich auch schon häufig, umgebracht habe ich auch schon viele Leute, das wird schon klappen. Aber jetzt weiß er nicht nur, Gott hat sich zurückgezogen, sondern jetzt weiß er, Gott sagt ihm durch Samuels Mund, morgen ist dein letztes Stündchen, morgen ist Ende. Vermutlich ist er ziemlich frustriert und ziemlich entmutigt in die Schlacht hineingegangen. Wenn jemand heute nicht gläubig ist, dann würde er wahrscheinlich sagen, oh, das ist jetzt psychosomatisch. Nicht? Der hatte nicht mehr die Kraft des positiven Denkens, der hat gesagt, ich siege, sondern nein, ich werde jetzt ganz da ablosen, also ich werde das gar nicht mehr schaffen. Und ist ja hinterher auch so. Nicht? Also hinterher geht es ja genauso, wie Gott das dann auch vorhersagt. Und dann bricht er zusammen. Manche Bibelausleger deuten darauf hin und sagen, der war jetzt so erschüttert, der war so frustriert vor Angst, deshalb bricht er da zusammen. Diese Deutung würde ich eher nicht unterstützen, weil Saul war nicht so einer. Hätte er wirklich so viel Angst gehabt, hätte er sich am nächsten Tag versteckt. Dann wäre er erstmal gar nicht zur Schlacht gegangen. Oder? Würdet ihr das nicht auch so tun? Wenn ihr überleben wollt und Gott sagt, du wirst in der Schlacht sterben, ja besser, mach so wie Jona, hau schnell ab, dann bist du gar nicht da, ist keine Schlacht, also dann stirbst du auch nicht. Oder? Wäre doch eine Möglichkeit. Aber dann merken wir, das tut er nicht, sondern er ist schon der mutige Kriegsmann, nicht? Der zieht da auch in die Schlacht, selbst wenn Gott ihm gesagt hat, du wirst dabei sterben. Also ich glaube nicht, dass der jetzt aus Angst da plötzlich zusammenbricht. Ich glaube eher, und genau das wird in der Geschichte auch erzählt, der bricht da zusammen, weil er den ganzen Tag gearbeitet hat und in der Hitze Israels da unterwegs war, was weiß ich, da 10, 15 Kilometer zu Fuß sich da durchgeschlichen hat. Und der ist einfach körperlich am Ende. Der ist hungrig, deshalb bekommt er jetzt auch was zu essen, dann ist er fit und geht wieder zurück. Also ich glaube, es ist nicht die Angst, die ihn dazu bringt, sondern es ist eben diese körperliche Schlaffheit, weil er, wie das in der Geschichte steht, vorher gefastet hat, nicht zu sich genommen hat und dann eben der Stress und die Arbeit und die körperliche Anstrengung und so weiter des Fußmarsches dahin, denn er geht ja die ganze Zeit angespannt durch das Gebiet der Feinde, muss da erstmal kilometerlang hinlaufen, ehe er zu der Frau von Endor hinkommt. Nun, und am Ende, diese Frau, die hat natürlich auch ein bisschen Angst, zu Recht Angst, denn ihre Kolleginnen wurden getötet und vielleicht bei ihr ist es jetzt nicht nur, ich will dem Saul was Gutes tun, sondern mehr die Angst, oh, jetzt wenn der Saul noch sauer wird, dann bringt er mich gleich auch um, egal was er versprochen hat, und jetzt besser nochmal mein kleines Tierchen da töten, mein Kalb, und dem eine ordentliche Mahlzeit geben, dann ist er zufrieden und geht weg und lässt mich in Frieden und mir geht es wieder gut. Also so scheint mir die Motivation zu sein, dass sie besonders befreundet ist mit dem Saul, das steht da in der Geschichte nicht drin und dass sie jetzt besonders gastfreundschaftlich wäre und das jedem anbietet, steht da auch nicht drin, sondern sie hat einfach Angst, dass sie hingerichtet wird, so wie Saul vorher auch schon zahlreiche dieser okkulten Leute hingerichtet hat. Also soweit die Geschichte. Und im nächsten Teil, da geht es dann weiter, da wird dann von David berichtet, wie er dann doch nicht an der Schlacht teilnehmen muss. Und ganz vorne wird uns ja hier in dem Kapitel gesagt, David war dann zu Gast bei den Philistern und jetzt fordern die Philister, er muss gegen Israel kämpfen, das will er natürlich alles nicht. Und Gott macht es so, dass er dann an der Schlacht nicht teilnehmen muss. Und dann noch ein Kapitel weiter und dann lesen wir, dass der Saul in die Schlacht hineinzieht, dass er da umkommt, dass dann sein Kopf abgeschlagen wird und an die Stadtmauern von Beth-Shean geheftet wird und dass sie dann, da kommen die Israeliten in der Nacht und holen dann die Leichname von ihm und seinen Söhnen wieder runter. Ja, wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann können wir sagen, zum Glück leben wir ja nicht in solchen Zeiten. Also zum Glück leben wir nicht in solchen Zeiten, wo blutig gekämpft wird, zumindest nicht in Deutschland in den letzten 70 Jahren. In anderen Teilen der Welt, ja, da geht das leider nicht so friedlich her. Wir bekommen das hier meistens eher als Unterhaltung mit, entweder in Spielfilmen oder in Nachrichten, aber so hautnah erleben wir das glücklicherweise nicht. Können wir Gott dankbar dafür sein. Und wahrscheinlich, die meisten von uns sind auch keine Könige, die jetzt da solche Entscheidungen treffen müssen. Ich hoffe, die meisten von uns sind auch nicht von Gott verworfen, sodass wir uns da mit Saul identifizieren könnten. Und trotzdem stellt sich jetzt die Frage, gibt es hier in der Geschichte irgendetwas, was uns heute etwas zu sagen hat oder was wir anwenden können auf unser alltägliches Leben, was wir haben? Und ich glaube ja. Also ich möchte hier drei Punkte herausgreifen, von denen ich glaube, dass die auch für unsere Situation von Belang sind. Und die erste Feststellung hier drin ist, es gibt das Übernatürliche. Das ist hier wie selbstverständlich vorausgesetzt. Es gibt das Übernatürliche. Das ist insbesondere wichtig für diejenigen, die heute Morgen da sind oder für die Arbeitskollegen, Nachbarn, die wir kennen, die Materialisten sind oder Atheisten sind. Und davon gibt es in Deutschland sehr viele. Das ist wahrscheinlich die stärkste Religion in Deutschland. Die stärkste Religion in Deutschland ist der Materialismus und Atheismus. selbst viele Leute, die Mitglied einer Kirche sind, sind im Herzen eigentlich Materialisten und Atheisten. Da gibt es regelmäßige Umfragen vor Weihnachten und vor Ostern, auch an Kirchenmitglieder, katholische Mitglieder, evangelische Kirchenmitglieder. Und da wird gefragt, glauben Sie, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Ergebnis ist, auch wieder in diesem Jahr, die Mehrheit der Mitglieder der evangelischen Kirche glauben nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Da merken wir, ja, das ist eben weit verbreitet in Deutschland. In Deutschland regiert der Materialismus und Atheismus. Und hier wird uns ganz deutlich gesagt, hey, mach deine Augen nicht zu. Es gibt eben viel mehr als die Materie. Es gibt viel mehr als das, was wir selbst berechnen können, das, was wir bestimmen können, das, was wir untersuchen können. Es gibt mehr als was Ärzte und Naturwissenschaftler feststellen können. Das wird uns in der Geschichte ganz deutlich gesagt. Und unter anderem in dieser Erscheinung, wie die auch nun im Detail zustande gekommen ist. Und dieser Samuel sagt ja dem Saul etwas voraus, was er nicht hat wissen können, nämlich was am nächsten Tag passiert in der Schlacht. Und es passiert auch genauso. Und das ist ja nicht der einzige Teil in der Bibel, wo wir deutliche Prophetie haben, wo Gott Menschen etwas offenbart, was hinterher passiert, wo wir das eben nicht erklären können mit materialistischen Überlegungen, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung oder sonst irgendwie etwas. Immerhin, der Saul hat bisher alle Schlachten überlebt. Dann würde die Wahrscheinlichkeit doch eher dafür sprechen, dass er die nächsten auch noch überlebt. Oder seine Söhne zumindest. Aber was hier detailliert vorhergesagt wird, was später passiert, ein deutliches Zeichen dafür, es gibt das Übernatürliche. Und das Übernatürliche hier ist erstmal ganz allgemein gefasst. Es gibt eben mehr als das, was nur berechenbar ist, was irdisch ist, nur was unser irdisches Leben begrenzt. Das soll uns deutlich gemacht werden. Und das, glaube ich, in der Geschichte ist dem Saul selbstverständlich. Der Hexe, die hier genannt wird, also dieser Totenbeschwörer, ist das auch selbstverständlich. Vielen Menschen in unseren Tagen ist das aber nicht selbstverständlich. Sie meinen, bloß das, was sie verstehen können, bloß das, was sie irgendwo in einer Doku bei YouTube sehen können, das ist die Wahrheit. So ist das Leben und das ist alles. Und wenn dann einmal das Leben zu Ende ist, ja, dann verfault man in der Erde oder wird verbrannt oder sonst was und das war's. Und hier wird uns eindeutig hingewiesen darauf, es gibt mehr. Der Samuel, der schon lange tot war, der kann dann aus dem Jenseits plötzlich sprechen. Das, was wir in der Zukunft nicht wissen, weiß Gott und sagt es, es gibt mehr als das irdisch-materielle. Und das fordert all diejenigen heraus, die Gott eben leicht abschieben, die Gott höchstens haben wollen für ein gutes Gefühl in ihrem Leben. So eine Art billige Psychotherapie. Muss ich nicht zum Psychotherapeuten gehen und viel Geld bezahlen, gehe ich in den Gottesdienst oder lese in der Bibel oder ein Andachtsbuch, dann habe ich so ein bisschen Seelenmassage und mir geht es besser. Aber im Grunde genommen will man genau dasselbe. Man will bloß das irdische Leben ein bisschen besser gestalten, ein bisschen mehr Emotionen haben dabei, eine innere Sicherheit fühlen. Und da wird deutlich gesagt, hey, das kann man machen, das ist aber viel zu wenig. Das Eigentliche, der eigentliche Inhalt der Bibel ist, es gibt ein Jenseits. Es gibt Gott, der jenseits unserer Möglichkeiten ist. Wir können die Welt und uns selbst und Gott eben nicht erklären mit den Naturgesetzen oder dem, was wir irgendwo während des Studiums mal gelernt haben. Das ist gut und nett, aber das ist eben nicht alles. Sondern es gibt wesentlich mehr Dinge, die uns nicht in der eigenen Hand sind, die wir nicht berechnen können. Und wir sollten damit anfangen, das wahrzunehmen, das ernst zu nehmen, auch als Christen immer wieder uns vor Augen zu führen. Manchmal kann es dazu führen, dass wir in unseren Schwierigkeiten oder Problemen eben nur die Lösungen sehen, die uns selbst einfallen. Das, was wir selbst in die Hand nehmen können und dabei außer Acht lassen, dass Gott noch viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Oder wo habe ich das noch neulich in einem Artikel gelesen? Ich hatte dann auch darüber geschrieben. Da hatte sich ein bekannter evangelikaler Theologe geäußert zur Frage der Homosexualität. Und da hatte er dann geschrieben, ja, unsere modernen Erkenntnisse der Anthropologie und Medizin zeigen, dass heute Homosexualität gut ist. Und da hat er eben gesagt, ja, die Bibel hat das abgelehnt, aber eben zur Zeit der Bibel hatte man diese wichtigen Erkenntnisse der Medizin und der Anthropologie noch nicht. Heute haben wir die, also wissen wir es besser als die Person der Bibel. Wie gesagt, ein gläubiger, evangelikaler Theologe. Hier würde ich sagen, hier ist ein riesiges Problem. Nämlich das riesige Problem ist, ich meine, Gott müsse sich nach dem momentanen Stand der wissenschaftlichen Forschung richten. Und wenn der momentane Stand der wissenschaftlichen Forschung sagt, alles okay, zumindest in Deutschland, nicht? In anderen Ländern sehen die Leute das ja nochmal wieder anders, dann ist das auch so. Dann müssen wir halt sagen, okay, Paulus, du hast dich geirrt. Okay, Gott, du hast dich geirrt im Alten Testament. Du wusstest das halt noch nicht. Ja, da müssen wir denken, ey, was ist denn das für eine Vorstellung? Aber genauso argumentieren viele Leute. Für viele Leute ist das, was sie an der Uni lernen oder das, was sie in einer Doku sehen, wahrer und richtiger und wichtiger als das, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. dann müssen wir sagen, hey, es gibt das Übernatürliche, und zwar nicht nur so weit, wie ich es erklären kann oder wie es in meine Erklärungsmuster hineinpasst, sondern gerade das Übernatürliche soll mein Bild der Wirklichkeit zurechtrücken, soll das, was ich für wissenschaftlich halte, zurechtrücken. Weil Gott ist ja größer, schlauer, mehr als das, was wir in der Hand haben. Das bedeutet auch ganz praktisch, dass wir mit dem Übernatürlichen rechnen. Dass wir eben nicht nur Gott irgendwo damit einbauen in unser Weltsystem, was wir sowieso schon haben, losgelöst davon. Also das gilt auch nicht nur für den, der als Atheist lebt und dann eben sagt, also Gott ist mir da egal, sondern das gilt auch für den, der als Christ lebt, aber in Wirklichkeit Gott nur Grenzen setzt in dem, was ihm oder ihr noch plausibel ist, und alles, was darüber hinausgeht, zack, das wird wegerklärt oder das wird in Frage gestellt oder so. Nee, da muss Gott sich irren. Und das gibt es heute in ganz, ganz vielen Bereichen. Wenn ich noch einen Bereich aus der Pädagogik dazu nehme, dann ist beispielsweise in der Pädagogik, werden heute alle lernen, Strafe ist schlecht. Das hat doch jeder Pädagoge. Und ich habe auch vor kurzem mit jemandem gesprochen, der Pädagogik studiert, und da musste ich fragen, ja, dann hat Gott sich geirrt, nicht? Weil die Bibel ist voll davon, dass Gott Leute straft. Gott straft das Volk Israel, Gott straft Ananias und Sapphira und so weiter und so weiter. Die Miriam, ja, dann hat Gott sich geirrt. Gott hat, man nennt das dann schwarze Pädagogik, nicht? Also Gott hat schwarze Pädagogik, also ganz mies hier, Gott muss sich entschuldigen und so. Genauso denken das heute Pädagogen. Das ist die Frage, wer hat recht? Hat Gott recht, wenn er das macht? Oder hat die momentane Pädagogik recht, indem sie sagt, das ist alles ganz schlimm? Und da müssen wir uns innerlich entscheiden. Da müssen wir sehen, was ist da richtig und was ist da falsch. Jetzt habe ich keine Vorlesung über Pädagogik gehalten. Wir müssen natürlich lange, lange darüber reden und sehen, was ist denn das alles und was beinhaltet das und so weiter. Ich habe das nur mal versucht, kurz auf einen Punkt zu bringen, an einem Beispiel, worauf sowas hinausführen kann. Also mein Punkt hier, was können wir übernehmen? Rechnen wir mit dem Übernatürlichen? Rechnen wir damit, Gott ist leibhaftig gegenwärtig? Er spricht auch zu uns heute. Er kann in unser Leben eingreifen und Situationen verändern. Er kennt die Zukunft, die wir nicht kennen. All diese Dinge. Rechne mit dem Übernatürlichen. Bleib nicht in der Illusion, dass das Materielle, das Materialistische, das Einzige sei im Leben. Dann gehst du an Gott vorbei, egal ob du dich als Christ verstehst oder nur so im frommen Dunstkreis lebst oder ob du als Christ lebst, aber Gott dann doch überall Grenzen gesetzt hast für das, was er wissen und tun darf. Und eigentlich geht es nur darum, dass er ein Platzhalter in deinem Weltsystem ist. Zweitens, lass die Finger von okkultem Zeug. Ja, es gibt das Übernatürliche und manche Leute sind ganz begeistert. Also bei uns in Hornbad-Meinberg, wo wir wohnen, da sehen wir manchmal auf der Straße so entrückte Personen, ne, in orangen Kaftan oder sowas, da durch die Gegend laufen oder sitzen. Ja, weil da ist das größte deutsche Yoga-Zentrum, Yoga Vidya. Und da sind regelmäßig Leute aus ganz Deutschland und darüber hinaus, die da meditieren und alles Mögliche machen, die rechnen häufig mit dem Übernatürlichen. Mit diesen Leuten musst du meistens nicht diskutieren, gibt es irgendwas Jenseitiges, Übernatürliches, sonst etwas. Und das ist ja nur eine Ausprägung solch einer esoterischen Weltauffassung. Heute gibt es eine ganze Menge Menschen, die fest mit dem Übernatürlichen rechnen. Die rechnen mit Schwingungen und mit Energien und mit Kräften. Und die sagen, wenn du einen Baum umarmst, dann fließt da die Energie auf dich über. Oder wenn du dann eben freundlich zu den Pflanzen sprichst, dann wachsen sie besser oder sonst etwas. Die rechnen mit übernatürlichen Einflüssen. Vivian und ich waren vor noch nicht allzu langer Zeit bei so einer großen Höhle, Atta-Höhle, so soll eine der größten Höhlen in Deutschland sein, und hatten die angeschaut. Und dann waren wir in dem Andenken-Shop, und im Andenken-Shop war eine ganze Regalwand voller Heiledelsteine. Ich habe mir dann so ein Heftchen mitgenommen, was da gewesen war, nicht? Also ein Blatt, da steht dann überall drauf, welche Heiledelsteine für was und gegen was helfen. Das ist ja ganz erstaunlich. Nicht? Du musst dir nur ein kleines Kettchen umhängen und da ist dann eben die richtige Edelstein dabei und schon ist deine Ehe gerettet. Also falls jemand mal Eheprobleme hat, nicht, kann ich euch das Heftchen geben, da steht dann drin, aha, den und den Stein umhängen, dann ist alles in Ordnung. Oder bist du arbeitslos, nicht, hängst du den richtigen Stein, zack, du kriegst dann gleich deine Arbeit. Oder hast du Krebs, gibt es auch einen Stein, der dafür hilft oder sonst irgendwas. Also für alles Mögliche helfen die Steine. Das sind hochreligiöse Menschen, die so etwas vertreten. Und manchmal bekommen sie ja sogar Hilfe, genauso wie nämlich hier der Saul auch Hilfe bekommen hat. Immerhin, er bekommt die Antwort, nach der er sich sehnt. Samuel erscheint und Samuel sagt ihm sogar die Wahrheit. Nicht die Wahrheit, die er hören will, aber es ist erstmal erfolgreich. Und deshalb, wir dürfen nicht denken, dass aller Okkultismus bloß Spielerei ist. Ja, es gibt Okkultismus, der ist Spielerei. Der ist einfach zur Unterhaltung irgendwo, damit man sich so ein bisschen gruselt, wird der entworfen für manche Spielfilme oder sonst etwas. Das gibt es. Aber es gibt eben auch echten Okkultismus und der ist hier ziemlich deutlich angesprochen. dieser echte Okkultismus. Und zwar in der Totenbeschwörung, die ja da ist und die erfolgreich ist, die genau das sagt, was Samuel also sich wünscht, nämlich dass Gott zu ihm spricht, genau dass Samuel zu ihm spricht. Also hier würde ich relativ deutlich sagen, Okkultismus kann erfolgreich sein. Und ich erlebe das auch mit Menschen, mit denen ich in der Seelsorge zu tun habe. Viele Leute, die sich auf echten Okkultismus eingelassen haben, tun es am Anfang nicht, weil sie solchen Spaß am Teufel haben, sondern sie tun das, weil sie davon sich persönliche Vorteile versprechen. Weil ihnen wird versprochen, ihr könnt das zum Beispiel nachlesen, bei endlos vielen Formen alternativer Heilmethoden, die es gibt. Es gibt alternative Heilmethoden, die sind okay, aber es gibt auch welche, die ganz offen mit okkulten Sachen operieren. Zum Beispiel mit Reiki. Reiki-Therapeuten sagen dir auch ganz deutlich, dass eben die kosmische Qi-Energie, eine göttliche Energie, fließt durch sie hindurch und geht in deinen Körper und zack, bringt alles wieder in Ordnung. Ganz eindeutig eine okkulte Angelegenheit. Aber ich habe Leute kennengelernt, die sind dadurch gesund geworden. Und jetzt sind eben manche, die sagen, ja siehst du, ich habe das doch erfahren, ich habe das doch probiert, es hat mir doch geholfen, also muss es doch gut sein. Und da unterscheiden sie nicht, dass auch die böse Kraft, so könnten wir das sagen, oder die nicht göttliche Energie oder so, die kann helfen, zumindest kurzfristig, aber dauerhaft bindet sie uns, macht uns kaputt, schlägt dann nur noch den Sargnagel ein, der uns endgültig von Gott trennt. Wir sollten von den Sachen die Finger lassen und eine Welt, die eben Gott nicht mehr kennt, die unterscheidet das nicht mehr. Heute in einer Welt, in der wir leben, da sind die Leute, die religiös sind. Also die einen sind Atheisten, das ist die Mehrheit. Und die anderen, die sind religiös offen, aber die sind offen für alles. Alles, was irgendwie nach Übernatürlichem riecht oder so, das wird aufgenommen. Und das wird praktiziert. Und deshalb gibt es eine ganz große Breite von Begeisterung der Leute für okkultes Zeug. Also gestern war ich auf einer christlichen Jugendveranstaltung in Stadt Oldendorf, hatte dort auch die Predigt gehalten und danach unter anderem gab es mehrere Gespräche, kam auch eine junge Frau auf mich zu und da sagte sie, ja, wie soll ich denn jetzt richtig darauf reagieren? Ich habe eine Freundin und bei der ist es so, die sagt mir doch, ich soll das und das machen. Die Freundin sucht nämlich gerade einen Freund und dann hat sie da irgendwo in einem Büchlein gelesen, du musst jetzt ein Foto von dem Freund nehmen und das musst du verbrennen und dann musst du die Asche irgendwie in Wasser auflösen und was weiß ich da noch alles. Also ich sage mal nicht das ganze Rezept, nicht, dass hinterher noch jemand auf eine dumme Idee kommt, ne? Und das dann noch nachmacht oder so. Also, jedenfalls hat sie mir das alles dann erzählt. Und da habe ich auch gesagt, hey, du bist doch ein Gläubig, lass die Finger von solchem Zeug. Selbst wenn es funktioniert und du hinterher den Freund hast, den du gerne haben willst, das ist okkult. Mit solchen Sachen sollen wir uns nicht einlassen. Und das ist heute weit verbreitet. Das Internet ist voll davon. Viele Leute, wenn du einmal in der Szene bist, der Esoterik-Szene, dann hast du voll davon. Esoterik-Messen, wo all diese Sachen vorgestellt werden. Und der allergrößte Teil davon ist okkult. Wie gesagt, manches ist Spielerei. Da muss man sagen, vielleicht auch dumme Spielerei. Warum soll man es dann überhaupt machen? Unterhaltung. Aber vieles ist okkult und wir sollen die Finger davon lassen. Ich habe ja gesagt, im Alten Testament gibt es zwei Texte, die ganz ausführlich uns darauf hinweisen. Das eine ist in 3. Mose 20 und das andere ist in 5. Mose 18. In 5. Mose 18, da lesen wir nämlich genau das, wovon wir die Finger lassen sollen. 5. Mose 18, Abvers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach dem Groll jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, der ist dem Herrn ein Greuel und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Und du sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten, denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht. Ja, dann geht es noch ein Stückchen weiter mit Prophetie und so weiter. Also das ist ja hier eine der Stellen, die ziemlich ausführlich in der Bibel drinstehen und die Saul ja auch umgesetzt hat. Saul hat ja dann die Leute da rausgeschmissen oder verfolgen lassen, die eben solche okkulten Sachen gemacht haben. Und deshalb mein zweiter Tipp dabei ist, lass dich nicht mit okkulten Sachen ein. Also halt dich von okkulten Sachen fern. Das ist manchmal mit einer Spielerei fängt es an, manchmal hast du sogar Erfolg, es geht dir sogar gut dadurch, aber denk daran, umso mehr du dich an okkulte Sachen bindest, umso größer wird die Entfernung zu Gott. Und das gilt auch für jemanden, der Christ ist. Jemand, der Christ ist, steht erstmal unter dem Schutz Gottes, vollkommen klar. Aber wenn du diesen Schutz Gottes bewusst verlässt, wenn du dich bewusst dafür öffnest, wenn du danach suchst, dann gibt dir Gott mal Haltesignale. Aber dann kann es auch sein, dass du irgendwann unter den Einfluss okkulter Kräfte gerätst, so ähnlich wie hier der Saul ja auch. Der Saul war immerhin ein von Gott berufener König. Der hatte den Heiligen Geist gehabt. Und dann steht hinterher, und Gott hat seinen Geist abgezogen und dann hat er ihm den bösen Geist gegeben und hat ihm dem überlassen. Und hier merken wir, eins kommt zum anderen und er bohrt sich immer tiefer in dieses okkulte Zeug hinein. Eigentlich ein lieber, netter Mann, ein fleißiger, ein verhältnismäßig frommer, über die meiste Zeit seines Lebens ein starker, schöner und so weiter. Aber das, was er hier macht, ist falsch. Also dann lass die Finger von okkulten Angelegenheiten. Ja, und dann ist die Frage, was können wir hier noch aus der Geschichte heraus lernen? Und ich würde sagen, was wir auch daraus lernen können, ist, dass wir nicht versuchen, mit eigenen Kräften Dinge zu erzwingen, die Gott uns nicht gibt oder noch nicht geben will. Also das ist ja hier sein Problem. Er sehnt sich nach einer Antwort Gottes. Und er gibt sich nicht damit zufrieden, dass Gott einfach schweigt, weil es ja auch unangenehm ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde ja manchmal ganz gerne Antworten von Gott bekommen. Also gerade in Sachen, die mich verunsichern. Oder wie das am Ende herauskommt. Was weiß ich, werde krank und ich würde jetzt gerne wissen, wie wird es mit der Krankheit weiterlaufen. Oder ich muss da irgendwas Teures bezahlen, ich habe kein Geld. Mich würde es ja schon beruhigen, wenn ich wüsste, in 2 Monaten, da habe ich das Geld, alles in Ordnung. Oder manchmal allein, wenn ich Nachrichten höre oder sehe, dann würde es mich beruhigen zu wissen, ach, Ukraine-Krise, wird alles wieder gut enden. Ich meine, wenn es nicht gut endet, ist das natürlich nicht so schön, aber das heißt, manchmal geht es uns so, wir wollen gerne in der Zukunft etwas wissen und Gott sagt es uns nicht. Gott hat wahrscheinlich noch nicht jedem von euch gesagt, wen ihr mal heiraten werdet, wie viele Kinder ihr haben werdet oder wie es euren Kindern gehen wird, ob sie alle gläubig werden, fromm werden, ob ihr krank werden werdet im nächsten Jahr oder sonst etwas. Gott lässt uns in vielerlei Hinsicht in Unsicherheit. Und das ist unangenehm, also für die meisten von uns. Aber hier ist die Herausforderung, manchmal das eher dabei bestehen zu lassen, als zu versuchen, auf einem falschen Weg Sicherheit zu bekommen. Und der falsche Weg kann eben hier das Okkulte sein. Der falsche Weg kann aber auch sein, dass ich statt auf Gott zu vertrauen, mich auf psychologische Untersuchungen stütze. Und sage, ja, psychologische Untersuchungen sagen, das läuft immer so und so. Bei den Kindern, bei den Erwachsenen, bei dem Arbeitgeber oder sonst was. Das muss nicht generell immer falsch sein, aber das ist nicht so sicher wie das, was Gott sagt. Und manchmal handelt Gott eben entgegengesetzt zu psychologischer Erkenntnis, weil er die Möglichkeit ja auch hat. Oder Leute, die sich dann eben dadurch auf was Okkultes einlassen. Oder Leute, die versuchen, dann die Zukunft selbst zu erzwingen. Also durch eigene Handlungen das gerade zu biegen, dass es klappt. Nun, natürlich sollen wir nicht faul sein, wir sollen das tun, was wir tun können. Aber wir müssen immer eingestehen dabei, dass der größere Teil, dass wir den nicht in der Hand haben. Wir können uns bemühen und tun, was uns möglich ist. Und das sollten wir sicherlich auch. Wir sollten uns nicht als Christen auszeichnen durch Faulheit. Aber wir müssen dann immer auch eingestehen, Gott ist es letztendlich, der das in der Hand hat und der da segnet oder eben nicht segnet, der uns gesund werden lässt oder krank bleiben lässt, der uns einen Ehepartner gibt oder eben nicht, der unsere Kinder begleitet oder ihn manchmal eben auch frei laufen lässt. Es ist Gott, der dahinter steht und wir wissen nicht immer, was die Zukunft bringt. Wir können es nicht immer wissen und manchmal müssen wir das akzeptieren. Also nicht versuchen, etwas zu erzwingen, was Gott uns freiwillig nicht sagen will, weil dann kann es dazu kommen, dass wir uns von Gott entfernen, manchmal dafür, dass wir falsche Informationen bekommen, aus okkulter oder sonst welcher Quelle, manchmal, dass wir uns dann binden, wie hier, eben an okkulte Kräfte, manchmal, dass wir eine falsche Lebensperspektive bekommen, weil wir in menschlichen Lebenserklärungen mehr Vertrauen schenken als dem, was Gott tut, auch wenn er es uns noch nicht sagt. Also 3 Punkte, mit denen ich euch gerne heute, die ich euch heute morgen gerne mitgeben will, aus dieser Geschichte von Saul, der zur Wahrsagerin, zur Totenbeschwörerin von Endor geht. Der erste Punkt ist, es gibt das Übernatürliche. Wir leben nicht in einer rein materialistischen Welt, sondern unsere Welt ist ebenfalls bevölkert von übernatürlichen Geistern und Mächten und Kräften, sowohl von denen Gottes als auch von denen der Finsternis. Das wird uns ziemlich deutlich gesagt. Mit denen sollten wir rechnen. Die sollten wir unser Leben mit einbeziehen. Und gerade für denjenigen, der eher geneigt ist, materialistisch oder atheistisch zu denken, entweder weil er Gott gar nicht kennt oder weil er zwar Gott kennt, aber im Alltagsleben doch nur rein materialistisch lebt und alles so in den Rahmen hineinpackt, den er hat und das Leben auch nur als das irdische Leben betrachtet, das jenseitige Leben aus dem Blick verloren hat, so als ob es das gar nicht gäbe. Da müssen wir sehen, es gibt das Jenseits und das ist das, woran wir alle kommen werden. Der Samuel sagt ja, hey Saul, morgen wirst du bei mir sein. Also da geht es weiter. Das ist nicht für den Saul vorbei, weil er dann getötet worden ist. Der zweite Punkt, lass die Finger von okkultem Zeug. auch wenn das okkulte Zeug manchmal ganz attraktiv wirkt, weil es uns weiterhilft, weil die Leute nicht sagen, du musst zum Teufel gehen, sondern die sagen, du musst dich öffnen für die spirituellen Energien oder öffne dich für die Schwingungen oder was weiß ich, ja, oder du musst eben dein Karma verbessern oder irgendwie so eine Geschichten. Das heißt, das wird natürlich mit anderen Begriffen also beschrieben, aber das ist letztendlich okkultes Zeug und wenn wir uns darauf einlassen, dann wird es da eine Bindung geben, das wird uns manchmal sogar helfen, aber gerade umso schlimmer. Und auf die Dauer wird es uns von Gott wegziehen und wird uns lähmen, wird unser geistliches Leben kaputt machen und deshalb Finger weg davon. Und der dritte Punkt, wenn Gott dir nicht immer eine Antwort gibt, die du gerne hättest, und mir geht das auch so, ich hätte auf manche Dinge gerne eine Antwort, möglichst schnell und möglichst eine positive, dann sehe, welche Grenzen, also akzeptiere die Grenzen, die Gott dir da gesetzt hat und versuche das nicht irgendwie zu erzwingen oder selbst herbeizuführen, so wie Samuel das tut. Sondern wenn Gott etwas nicht sagt, dann hat er auch Gründe dafür. Was weiß ich, er will uns damit noch nicht belasten oder vielleicht will er, dass wir erst noch etwas lernen, ehe wir dann ans Ziel kommen, was er für uns gesetzt hat. Also versuch nicht Sachen zu erzwingen oder durch rein logische Erklärungen zu ersetzen, statt darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich die Zukunft in seiner Hand hat und dass sie für uns und auch für die Welt, in der wir leben, die beste sein wird. Das braucht Vertrauen, das ist nicht eine Sache des Wissens, auch nicht des Berechnens, aber dieses Vertrauen brauchen wir im Leben immer wieder, gerade da, wo wir eben nicht in die Zukunft hineinsehen und wissen, was da auf uns zukommt und was da passiert. Ich möchte an der Stelle gerne noch mit euch beten, denn für solche Herausforderungen, da brauchen wir die Kraft Gottes, alleine schaffen wir das nicht und gut, dass Gott uns da mit uns geht, dass wir da nicht alleine sind und darum möchte ich ihn gerade bitten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir für den Saul, der in mancher Hinsicht ein Vorbild war. Wie er schnell bereit war, sich als König berufen zu lassen, auch relativ demütig gewesen ist und der dann doch von dir abgefallen ist, dir nicht gehorsam war und schließlich von dir verurteilt wird. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in den negativen Dingen nicht zu leben, wie Saul das getan hat. Hilf du uns zu erkennen, dass du Realität bist, nicht nur in unserer Lebensphilosophie, nicht nur in unserem festgesetzten Lebenskonzept, sondern dass du Gott bist, dass du Realität bist, dass du an unserer Seite stehst, dass deine Engel Realität sind, aber dass auch okkulte Einflüsse und Kräfte Realität sind, so wie du es in deinem Wort beschreibst. Hilf du uns, da nicht in Angst hineinzugeraten, aber auf der anderen Seite auch nicht materialistisch zu sein, nur weil wir in einer materialistischen Welt leben, die alles Übernatürliche ausschließt. Hilf du uns, einen Blick dafür zu haben, für deine Realität, für deine Existenz, für dein Eingreifen, aber auch das Eingreifen und die Kämpfe der okkulten Mächte, die uns umgeben und die uns manchmal auch bedrohen. Vater im Himmel, hilf du uns auch zu erkennen, wo wir in der Gefahr stehen, uns für okkulte Sachen zu öffnen, weil sie in einem Gewand kommen, was wir nicht sofort erkennen. Sprich du durch den Heiligen Geist zu uns und warne uns, damit wir gar nicht erst in Schwierigkeiten hineinkommen, sondern dass wir davor geschützt werden können. Und hilf uns, andere Menschen auch darauf aufmerksam zu machen, zu erkennen, wo in vielen Formen, von Religion oder Medizin oder Kursen oder Selbsthilfe oder sonst irgendwas, wo dahinter okkulte Sachen stehen. Hilft uns da nicht einfach nur Angst zu haben, sondern Gefahren zu erkennen und mit dir zu bewältigen. Und Herr Jesus, gib uns auch die Kraft bei Dingen, die wir gerne wüssten, wie die Zukunft läuft, da wo wir verunsichert sind, da wo wir Angst haben oder da wo wir keine Perspektive haben, hilft du uns darin leben zu können, auch wenn du uns keine Garantie gibst, wie es weitergeht. Auch wenn wir nicht wissen, was in einem Tag oder in 100 Jahren passieren wird, gib du uns immer wieder dieses Vertrauen, diese Sicherheit in dir, dass wir wissen, gleich was passiert, du machst es gut, du bist an unserer Seite und das hast du uns ja versprochen. Davon wollen wir dir danken, dass wir nicht alleine sind, egal was passiert, ob unser Tod nahe ist oder ob er ferne ist, ob Schwierigkeiten direkt morgen auf uns zukommen oder ob wir erstmal eine gute Zeit haben werden. Du bist bei uns und du willst uns tragen, helfen und freuen, helfen und dafür wollen wir dir Danke sagen. Danke für diesen Tag und für all das, was du in der nächsten Woche für uns vorbereitet hast. Amen.